Wir erleben Tage der Diplomatie. Nach 3,5 Jahren, in denen geschossen wurde, wird nun parallel dazu gesprochen. Donald Trump trifft Wladimir Putin. 2 Tage später fliegen die Europäer nach Washington und sitzen mit dem US-Präsidenten am Tisch. Wladimir Zelensky, Präsident der Ukraine, ist dabei und Putin wird währenddessen angerufen. Was dabei rauskommt, das ist noch in der Schwebe, aber es gibt nun vermehrte Diskussionen über Sicherheitsgarantien und internationale Soldaten in der Ukraine. Wir begrüßen Richard Drechsel. Er ist Oberst AD, er war über 40 Jahre bei der Bundeswehr, unter anderem im Verteidigungsministerium in Bonn eingesetzt. Drechsel ist Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Der US-Sonderberater Steve Witkoff sagte am Samstag bei CNN, die Russen hätten erstmals grünes Licht für gewisse Sicherheitsgarantien gegeben. Danach ist aber schon wieder vieles passiert. Wie wahrscheinlich sind Sicherheitsgarantien aus Ihrer Sicht?
Das ist aus Sicht der Bundeswehr nicht zu beantworten. Das ist eine Frage an die verantwortlichen Politiker. Das sind zuallererst die Präsidenten Trump und Putin. Die Deutschen werden sich mit dem begnügen müssen, was diese beiden Lenker zustande bringen. Die Deutschen werden sich fügen müssen und die Garantien in Teilen eben darstellen müssen.
Frankreich und England haben eigene Truppen ins Spiel gebracht. Auch über die Beteiligung der Bundeswehr wird spekuliert. Was könnten die Soldaten in der Ukraine tun?
Die Frage ist aktuell. Soldaten werden einen Friedensschluss, so er denn halbwegs tragfähig ist, absichern müssen. Wie weit diese Absicherung gehen kann, wird sich zeigen müssen. Die Bundeswehr ist in der Lage, im Konzert der NATO oder auch der Europäischen Union einen eingeschränkten Auftrag zu erfüllen. Auf welche Teile das sich beziehen wird, wird man sorgfältig diskutieren müssen. Die Bundeswehr ist eine einsatzfähige Armee, nicht als Ganzes, aber sie hat einsatzfähige Truppen. Insofern wird man sehr sorgfältig danach schauen müssen, wie man entsprechende Sicherungsaufgaben auf die beteiligten Länder entsprechend verteilt.
Nun will die Bundeswehr bereits eine Brigade in Litauen aufbauen und hat da Personalsorgen. Hat sie überhaupt das Personal, hat sie das Material, die Ukraine zu unterstützen?
Die Bundeswehr besteht aus in der Größenordnung 180.000 Soldaten. Der Inspekteur des Heeres hat persönlich den Satz geprägt, von diesen 180.000 Soldaten sitzen 40.000 auf der Tribüne. Das heißt, die sind für einen Verteidigungsauftrag so nicht einsetzbar. Die Klage darüber, die geht lange zurück. Die Bundeswehr ist im Zuge des Umbaus, des Rückbaus zu einer Armee für internationale Krisenmissionen sehr stabslastig geworden. Die Frage, wie viel von der heutigen Bundeswehrstärke dann übrig bleibt, um tatsächlich Kampfeinheiten zu besetzen, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Der Aufbau einer Brigade in der Ukraine in der Größenordnung 5000 Mann ist eine große Aufgabe, allein deshalb schon, weil die Bundeswehr eine derartige Stationierung bisher nicht hinter sich gebracht hat in Litauen. Die Frage, ob darüber hinaus Kräfte verfügbar gemacht werden können, die muss mit einem Ja beantwortet werden. Das muss die Bundeswehr irgendwie hinbekommen. Dafür ist sie aufgestellt, dafür wird eine Stange Geld bereitgestellt. Wie viel genau sind Patentantworten nicht fällig, das muss man sehen.
Wie könnte so eine Operation in der Ukraine überhaupt aussehen? Also wir haben ja schon Erfahrung mit Blauhelmsoldaten, die Frieden sichern sollten. Baut man sich dann einfach entlang der Frontlinie auf und schaut, ob die Ukrainer Richtung Russland schießen und die Russen Richtung Ukraine schießen?
Das wird zu verhandeln sein, wie sowas geschehen kann. Das wird voraussetzen, dass sich die Russen mit den Amerikanern auf ein paar Grundlinien verständigen, die mit der NATO abgestimmt werden, mit den europäischen Kräften abgestimmt werden. Am grünen Tisch gibt es dort viele Vorstellungen, wie das realisiert, wie das organisiert werden kann. Die Frage wird dann sein, ob man eben an einer grünen Linie entsprechende Kräfte aufbaut, wobei zu beachten ist, dass die Frontlinie der Ukraine über 1000 Kilometer lang ist. Also dort eine Kräftelinie aufzubauen, die Gewähr bietet, dass nicht ohne weiteres militärische Durchbrüche erzielt werden können, das wird nicht ohne weiteres gehen. Das setzt ja Zehntausende von Kräften voraus. Wir wissen, dass die Ukrainer ja eine sehr große Armee aufgebaut haben. die den Russen inzwischen standhält. Die Ukrainer sind Kriegspartei, die Russen sind Kriegspartei. Ob man dazwischen dann Kräfte stationiert nach Art von Blauhelmen oder ob man eben restliche Kräfte abwechselnd mit Ukrainern aufstellt, wäre eine Prinzipentscheidung, die zu treffen ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das würde ja heißen, dass die NATO und in unserem Fall die Bundeswehrkräfte eben Kriegspartei von vornherein wären. Also die Grundidee dürfte werden, dass der Westen Kräfte bereitstellt, die, falls der Friedensschluss nicht funktioniert, die dann zum militärischen Einsatz bereitstehen. Weniger im Sinn von Blauhelmen, sondern im Sinn von einsatzbereiten militärischen Kräften.
Das ist aber dann das Szenario eines Krieges zwischen der NATO und Russland.
Das weiß ich nicht.
Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie gerade gesagt, wir machen jetzt einen Friedensvertrag und wenn der von russischer Seite nicht eingehalten wird, dann kommen westliche Truppen. Und das klingt ja dann in Richtung eines großen Krieges.
Gegenfrage, wie wäre es denn sonst möglich? Wie wäre denn sonst eine Trennung der beiden Kontrahenten möglich? Von der NATO oder von der EU, wie wären denn entsprechende militärische Kräfte, wie wäre deren Einsatz vorstellbar, wenn nicht dann eben die Frontlinie dasjenige ist, was es zu beachten gilt und wo eben darauf hingewirkt werden muss, dass militärische Kräfte zur Verfügung stehen, wenn eine Seite sich nicht an den Friedensvertrag hält. Wie denn sonst?
Ja, da stellen Sie tatsächlich eine Kernfrage und die ist ja auch, ob die Russen überhaupt akzeptieren werden, dass da jetzt britische, französische oder deutsche Soldaten in der Ukraine stehen.
Das ist überhaupt nicht ausgemacht. Das wird zu klären sein, ob Bereitschaft dazu herbeigeführt werden kann und unter welchen Bedingungen.
Derzeit wirkt es so, als wenn es für die Russen militärisch halbwegs laufen würde. Also es gibt immer wieder Vorstöße und die Russen kommen Schritt für Schritt nach vorne. International geächtet sind sie auch nicht. Indiens Premier Modi sagte kürzlich, Putin ist ein Freund. Also sehen Sie eigentlich überhaupt das Interesse bei den Russen, jetzt einen Waffenstillstand oder einen Frieden zu verhandeln und abzuschließen?
Die Russen dürften das Interesse haben, sofern ihre Kräfte noch eine Zeit lang so stark gehalten werden können, dass sie in der Vorhand bleiben, dürften ein Interesse daran haben, diesen Zustand noch eine Zeit lang aufrechtzuerhalten, um wenigstens diese Oblaste komplett zu erobern, die sie sich nun mal vorgenommen haben. Ob dann die Friedenssehnsucht der Russen so weit geht, dass sie sich einem Friedensvertrag beugen und Absicherungen, die diesen Frieden dann entsprechend garantieren, das ist die Preisfrage überhaupt. Die kann gegenwärtig niemand beantworten. Es geht derzeit darum, nach meinem Verständnis, dafür zu sorgen, dass in diesem Fall dann die NATO sich so weit sortiert hat, die europäischen Mächte sich so weit sortiert haben, das Wissen, was sie überhaupt können und was sie dann auch politisch auch in den beteiligten Ländern dann abgestimmt bekommen, im Sinne einer Beteiligung an einer Friedenstruppe, ich nutze mal diesen Ausdruck, um dort in den nächsten Jahren über längere Zeit dann entsprechend die Kontrahenten zu trennen.
Ich versuche Sie jetzt mal zu interpretieren und Sie sagen dann, ob ich es getroffen habe oder nicht. Sie gehen davon aus, dass dieser Konflikt noch lange gehen kann und er kann im Grunde genommen nur beendet werden durch militärische Stärke, die den Russen ganz klar signalisiert wird, in einer Form von Abkommen, wo man sagt, wenn ihr das jetzt nicht einhaltet, dann werden wir Krieg gegen euch führen. Das heißt, ein großer Krieg zwischen dem Westen und Russland ist aus Ihrer Sicht durchaus möglich.
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, auf den Frieden einzuwirken. Das sind Sanktionen, das sind wirtschaftliche Druckmethoden auf die, in dem Fall, russische Seite. Das wird in uns seit Jahren gemacht. Der Erfolg ist überschaubar. An diesen Pressionen wird man festhalten müssen und die eben möglicherweise ergänzen, um eben militärische Möglichkeiten, die dort eben mit eingesetzt werden können. Ob das Gesamtkonzept dann wirkt, das muss man sehen. Eine Patentlösung gibt es nicht. Es wird ja jetzt gerade darum gerungen, die Russen auf Gespräche einzustimmen, die Gespräche so weit zu führen, dass ihnen die Vorteile eines Friedensschlusses größer scheinen als das weitere Führen von Krieg, das weitere Zerstören der Ukraine und das weitere Eingehen auch, dass monatlich tausende eigene Soldaten zu Schaden kommen. Ob das reicht, wird man sehen. Der US-Präsident ist dabei, mit seinen Methoden dort auf Verständigung zu wirken und dort entsprechenden Druck auszuüben. Wir werden sehen, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Eine Garantie sehe ich nicht.
Wir haben jetzt über Härte und über Druck gesprochen. Der Weg, den Trump gerade versucht, klingt ja ein bisschen anders. Also eher internationale Anerkennung, Hände schütteln, miteinander sprechen und den Russen sagen, ihr habt jetzt militärisch gewisse Erfolge erzielt, Das werdet ihr jetzt erstmal behalten. Außerdem kommt ihr zurück auf die Weltbühne. Die Sanktionen werden fallen. Wir können wieder Geschäfte machen. Und so können wir Frieden wieder schaffen. Und das sichert auch den Frieden der Ukraine. Sehen Sie diesen vergleichsweise positiven Weg als realistisch?
Diesen Weg, den hat Trump jetzt eingeschlagen. Ob wir den realistisch finden oder nicht, das ist jetzt sein Mittel der Wahl. Wir Europäer haben nicht die Kräfte, um mit eigenen Mitteln und Methoden jetzt zu anderen Schlüssen zu kommen und die auch abzusichern. Wir sind dem ausgeliefert, entgegen allen Beteuerungen, entgegen allen Schwüren, die in der Vergangenheit geleistet wurden. Wir haben die eigene Seite nicht so stark gemacht, wie es hätte sein müssen, um als eigener Faktor in diesem Mächtespiel eine zumindest mitentscheidende Rolle zu spielen. Das ist der gegenwärtige Stand der Dinge. Wir werden uns in großen Teilen dem beugen müssen, was dort ausgehandelt wird. Und das, was derzeit läuft, das ist eben der Versuch der Europäer, die eigenen Kräfte so weit zu sortieren, überhaupt zu wissen, was dort möglich ist. Sie wissen, dass die deutsche Seite sich in der Regierung derzeit nicht mehr einig ist. Der Außenminister sagt, er sieht es nicht, dass deutsche Soldaten dort eingesetzt werden. Der Kanzler sagt, unter deutscher Führung muss da was möglich sein. Solange die Politik da nicht mit einer Stimme spricht, wird das schwerlich möglich sein, eine kohärente deutsche Position aufzubauen.
Präsident Putin hat klargemacht, dass er keinen Waffenstillstand will. Donald Trump hat klargemacht, dass es keinen Waffenstillstand geben wird. Dann kommt Friedrich Merz nach Washington, spricht für die Europäer und sagt, wir brauchen erstmal einen Waffenstillstand. Und bevor es den nicht gibt, werden wir wahrscheinlich in dieser Runde gar nicht mehr zusammenkommen. Hintertreiben die Europäer den Versuch von Donald Trump, einen Frieden zu verhandeln?
Die Europäer versuchen, die eigenen Überzeugungen zum Tragen zu bringen. Ob sie damit durchdringen werden, wird sich zeigen. Die europäischen Kräfte sind so überzeugend nicht, dass die Aussichten groß sind. Dass die Europäer allerdings sagen, wir werden nicht zu einem auch nicht vorläufigen Friedensschluss kommen, wenn man nicht in der Lage ist, wenigstens zu einem Waffenstillstand zu kommen. Das halte ich nur für logisch und nur für nachvollziehbar. Auch Präsident Trump wird irgendwann mal zu dem Punkt kommen müssen, dass eine überzeugende Vorgehensweise nicht darin bestehen kann, dass man redet und redet und redet und die Russen schicken jede Nacht Hunderte von Drohnen über die Grenze in die Ukraine. Das kann keine Position sein. Das Ringen um diese Prioritäten, das findet ja gerade statt. Ob wir da alles erfahren, was zwischen den Russen und den Amerikanern stattfindet, ob die deutsche Seite das überhaupt erfährt, in der Öffentlichkeit sowieso nicht, das muss man sehen. Jedenfalls, was in der Öffentlichkeit stattfindet, ist das eine, was hinter den Kulissen dann an Ringen und an Kräfteeinsatz auf die Waage gebracht werden kann, das ist eben was anderes.
Nähert sich der große Krieg auf europäischem Boden dem Ende oder droht die Gefahr, dass er größer wird? Das diskutierten wir mit Richard Drechsel. Er hat über 40 Jahre in der Bundeswehr gedient und ist Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Herzlichen Dank.
Gerne, danke auch.